Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Vergessen ist eines der Worte, das Mose immer wieder gebraucht, als er sich an das Volk wendet, kurz bevor sie in das Land Kanaan einziehen. In den Ebenen Moabs angekommen, trennt sie lediglich noch der Jordan vom Land Kanaan. Herzlich willkommen zu einer neuen Glauben-Geschichten-Folge. In der letzten Episode haben wir mitten in der Rede Moses aufgehört und dort setzen wir heute wieder an. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, wenn wir weiterlesen, und zwar in 5. Mose, Kapitel 8 und dort ab Vers 1. Mose fährt fort und sagt, das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten. Es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Eigentlich auch etwas, was wir schon kennen. Mose erwähnt immer wieder, dass es notwendig ist für das Volk, das Gebot zu halten. Jetzt fügt er lediglich noch das Wort ganze Gebot hinzu. Das ganze Gebot sollt ihr halten. Und warum? Die Gründe sind uns auch nicht unbekannt. Damit sie leben, damit sie zahlreich werden, damit sie in das Land hineinkommen und nicht nur dort hineinkommen, sondern auch das Land in Besitz nehmen. Und zwar welches Land? Das Land, das der Herr den Vätern zugeschworen hat. Mose fährt fort. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, so beim Zuhören oder beim Lesen, aber als ich so für mich Mose jetzt zuhörte, merkte ich, dass ich innerlich schon dann so aufatmete, als ich jetzt zum zweiten Mal das Wort demütigen hörte. Ja? Vers 2, dich zu demütigen und dich zu prüfen. Okay, so erkennen, was in deinem Herzen ist, das geht noch gut, da kann man noch gut mit, aber dann wieder Vers 3, und er demütigte dich. Und es gibt ja so Momente, wo man ja innerlich dann reagiert, ob man will oder nicht. Und ich habe es bei mir selber gemerkt, kann mir vorstellen, dass es Ihnen auch so geht, dass gerade bei diesem Wort demütigen und prüfen manch einer dann innerlich zusammenzuckt und sich fragt, wie, Moment, was passiert jetzt hier? Mit was für einem Wesen, mit was für einem Gott habe ich denn zu tun? Das Schöne ist ja, dass wir dadurch, dass wir die Rede von Mose lesen können, dass wir anhalten können. Wenn man jemandem zuhört, während er eine Rede hält, dann kann man nicht zur Person sagen, du halt mal kurz an, stopp, ich muss noch mal nachdenken. Aber dadurch, dass wir das jetzt lesen, Jahrtausende später lesen, haben wir jetzt mal die Möglichkeit und auch die Freiheit, wie auf den Pause-Knopf zu drücken und jetzt noch mal nachzudenken. Und zu merken, was auch mit uns passiert. Demütigen? Prüfen? Und als ich so für mich nachdachte, merkte ich, also wenn man Gott nicht gut kennt, wenn man nicht viel mit ihm erlebt hat, wenn man die Geschichte nicht kennt, dann werden einen diese Worte durchaus nicht nur beunruhigen, sondern sie können einen richtig sozusagen aus der Stabilität bringen, aus der Fassung bringen. Wie, Gott will Menschen demütigen? Und sie hungern lassen? Ja, also wenn es so ist, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben. Andersrum formuliert ist, wenn man Gott gut kennt, wenn man viele Erfahrungen mit ihm gemacht hat, wenn man die Geschichte kennt, dann werden einen solche Worte oder solche Aussprüche oder solche Gedanken nicht aus der Ruhe bringen. Ist eigentlich wie mit einem Menschen. Wenn ich einen Menschen gut kenne, wenn ich ihn lange kenne, wenn ich viel mit diesem Menschen erlebt habe, wenn ich weiß, dass dieser Mensch mir grundlegend wohlgesonnen ist, das Gute für mich will, wenn er irgendetwas sagt oder ich irgendetwas über ihn höre, was mich verunsichert, dann werde ich mich dadurch eben nicht aus der Ruhe bringen lassen oder sagen, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben, nur weil ich das gehört habe oder jemand das über die Person sagt, sondern ich werde einfach nochmal innehalten und mir überlegen, Moment, was kenne ich denn von diesem Menschen? Wie habe ich ihn erlebt? Wie ist er zu mir gewesen? Wenn ich in die Geschichte zurückschaue, was ist denn da passiert? Und nicht anders ist es mit Gott. Deswegen haben wir angefangen, diese Geschichte zu lesen, und zwar sie von Anfang an zu lesen. Von Anfang an, ganz am Anfang. Und sind sie jetzt Schritt für Schritt in den letzten Jahren gemeinsam durchgegangen. Das heißt, wenn Sie die Geschichte nicht kennen, dann ist es notwendig, auch ganz am Anfang zu beginnen und nochmal sie zu lesen, nochmal sie sich anzueignen, falls Sie vieles vergessen haben. Denn das hilft uns, sowas einzuordnen. Ganz am Anfang beginnt alles damit, dass Gott die Welt, die Erde geschaffen hat und sah, dass alles sehr gut war. Er hat es gut mit den Menschen gemeint. In Bezug auf das Volk Israel, sie waren diejenigen, die in Ägypten geseufzt und gelitten haben unter der schweren Arbeit, unter der Versklavung. Sie haben zu Gott geschrien. Falls Sie die Geschichte nicht kennen, ab 2. Mose Kapitel 1. 2. Mose Kapitel 1, dort ist die Geschichte des Volkes, erfährt sie sozusagen einen Neubeginn. Erstes Buch Mose, eine Familiengeschichte. Zweites Buch Mose, da ist aus dieser Familie wird ein Volk und die Geschichte dieses Volkes wird erzählt. Und da heißt es in 2. Mose Kapitel 2, dort ab Vers 23. Und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten und die Söhne Israel seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und Gott half. Gott hat sie befreit. Durch große Wunder, durch große Gerichte, die sie nicht getroffen haben. Er hat sie durch das Meer geführt. Er war für sie da. Das heißt, wenn ich in die Geschichte gehe und schaue, wie ist Gott mit diesem Volk umgegangen, und wir sind ja mit dem Volk mitgegangen, mitgewandert und haben geschaut, haben mitgelitten, mitgehofft, mitgefreut, wie auch immer. Also, da kann ich nicht davon ausgehen, dass Gott sie gedemütigt hätte. In der Form, wie wir Demütigen heute verstehen. Und dann merkte ich auf einmal, ah, Moment, vielleicht stimmt mein Verständnis vom Wort Demut oder Demütigen nicht. Ich habe ein anderes Verständnis von dem Wort, von dem, was hier aber gemeint ist. Also Geschichte und die Erfahrungen, die man mit jemandem oder die das Volk mit Gott in der Geschichte gemacht hat, ist ein Schlüssel, um Texte zu verstehen, wenn man verunsichert wird. Ein weiterer Schlüssel ist einfach weiterzulesen. Weiter offen zu bleiben, weiter zu hören. Das ist ja auch etwas, was wir im menschlichen Miteinander oft nicht machen. Jemand erzählt was oder wir hören was von jemandem und wir blockieren uns, weil wir verunsichert sind, weil wir verletzt sind. Wie? Demütigen? Wie? Hungern lassen? Nee. Wir lesen einfach weiter. Vers 3. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mann. Also, merken so, okay, wenn Gott sie hungern hat lassen, dann hat er sie aber gleichzeitig auch gespeist mit dem Manna. Und zwar jeden Tag, wenn wir uns wieder an die Geschichte erinnern. Jeden Tag kam das Manna. Und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Ach so, wie? Demütigen? Das Ziel von Demut ist es zu verstehen, dass der Mensch nicht lediglich vom Brot allein lebt, also von dem, was wir tun, jetzt interpretiere ich, von dem, was wir uns selber machen, nämlich unser Brot, sondern wovon denn noch? Sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Ach so, der Mensch lebt nicht nur von dem, was wir tun, was ich tue, womit ich zu meinem Leben beitrage, sondern eigentlich von dem, was von Gott kommt, was aus seinem Mund kommt. Bedeutet also demütigen oder zu Demut führen, dass ich weiß, dass ich nicht das Ende von allem bin, sondern dass ich abhängig bin, dass Gott da ist, dass ich von Gott lebe, dass er der Schöpfer ist. Es ist eine Rückführung auf den Anfang, eine Ordnung der Welt und des Lebens. Das sind die Gedanken, die ich dann so hatte beim Lesen des Textes. Und dann bin ich dann in der Tat nochmal zurückgegangen zu 2. Mose, Kapitel 16. 2. Mose, Kapitel 16. Da geht es um diese Geschichte mit dem Manna. Ich habe nochmal nachgelesen. Vers 2. 2. Mose 16, Vers 2. Da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und die Söhne Israel sagten zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr, sie denken ja gar nicht an Gott, sondern sie meinen ja Aaron und Mose, denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. In der Tat, sie haben gehungert. Sie haben Hunger erlebt. Stimmt, was Mose hier sagt, rückblickend. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe. Ja, stimmt. Stimmt, in der Tat. Mose sagt, um dich zu demütigen, in Vers 2, um dich zu prüfen, und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du die Gebote halten wirst oder nicht. Und Gott sagt hier zu Mose, damals, vor 40 Jahren, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Und sie erinnern sich, wir haben damals das Kapitel gemeinsam gelesen. Falls sie es nicht gelesen haben, einfach nochmal zurückgehen, nachlesen oder in die Mediathek gehen und die entsprechende Folge sich anschauen, sodass wir sie gemeinsam dann lesen können. Aber wir haben damals gemerkt, bei diesem täglichen Sammeln von dem Manna und dem Sabbat, dem siebten Tag, an dem sie nicht sammeln sollten, weil es kein Manna da gab, haben wir gemerkt, dass Gott sie genau daran erinnern wollte durch diesen Rhythmus. Erstens, täglich sollst du deine Arbeit tun, damit du was zu essen hast, aber am siebten Tag ruhen, das ist der Sabbat, damit du dich daran erinnerst, dass das Leben von Gott kommt. Das ist Demut. Deswegen hat sie Gott durch diese Erfahrung des Hungers geschickt, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Das ist genau der Punkt. Der Mensch lebt nicht aus sich selbst oder aus dem, was er gemacht hat, sondern ist abhängig von Gott. Ach so, dann lese ich mal weiter. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen. Also das hört sich nicht so dramatisch und schlecht an, die Behandlung. Und dein Fuß ist nicht geschwollen diese 40 Jahre. Auch das hört sich nicht sehr dramatisch an. Also Gott hat es scheinbar nicht böse gemeint mit ihnen. Dieses Gefühl, was in mir kurz aufgeflammt ist, oder diese Gedanken, die wir haben, ist Gott vielleicht wirklich ein böser Gott? Doch gar nicht so, wie ich dachte oder wie ich mir wünsche, dass er ist oder hoffe, dass er ist. Moment mal, Klaus, komm runter. Das sind deine Gedanken. Das ist nicht das, was passiert ist. Das sind deine Gefühle. Das ist nicht das, was passiert ist. Es ging ihnen gut. Vers 5, so erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Also es ging darum, dass Gott das Volk in der Tat erzieht, dass er dem Volk, dass er diese große Gruppe an Sklaven, die über Jahre oder womöglich auch Jahrhunderte Sklaven waren, dass er ihnen hilft, frei zu sein. Was es heißt, als freie Menschen zu leben, eine Gesellschaft zu bauen, die funktioniert. Wissentlich aber, Demut lernend, dass sie eben nicht vom Brot allein leben, sondern von dem, was aus Gottes Mund kommt. Und es ist ja die ganze Erde, die ganze Schöpfung ist aus dem Mund Gottes gekommen. Und Gott sprach und es geschah, es stand da. So ist die Welt entstanden. Vers 6, halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Das fand ich spannend. Da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, was für ein Gedanke. Die Gebote des Herrn oder deines Gottes, in dem Fall des Gottes Israel, zu halten, bedeutet, den Weg zu gehen, den auch Gott geht. Gott geht einen Weg und wenn wir diesen Weg mit ihm gehen, dann halten wir seine Gebote. Das heißt einfach mit Gott gehen. Das ist etwas, was Gott vor Jahrhunderten Abraham gesagt hat und den Text, den nehmen wir noch mit. Da merken wir, wie wichtig jetzt Geschichte ist, dass wir das vor Augen haben. 1. Mose, Kapitel 18. Als die drei Männer Abraham besuchen, kurz bevor Sodom und Gomorra zerstört werden, da sagt Gott, denn ich möchte, dass Abraham, Vers 19 ist es, Denn ich habe ihn erkannt, Abraham, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren. Und da wird der Weg des Herrn näher erläutert. Gerechtigkeit und Recht zu üben. Also was sind die Gebote des Herrn? Sie sind gerecht. Es ist ein gerechter Weg, es ist ein rechter Weg. Und wer die Gebote Gottes hält, geht den Weg, den Gott geht. Ein ganz schlichter Gedanke. Gott will nichts vom Menschen, was er nicht selber tut. Er verlangt nichts vom Menschen, was er nicht selber tut. Er geht denselben Weg, den wir auch gehen. Denn der Herr, Vers 7, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume. Ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. Ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es an dir an nichts fehlen wird. Da geht es doch darum, Gott will doch das Volk nicht demütigen, er will das Volk nicht drücken, es nicht belasten, sondern sagt, du kriegst ein Land, in dem es dir gut geht. Und es geht ja nur so weiter, dass ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst, in dem es dir an nichts fehlen wird, ein Land, dessen Steine Eisen sind und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst und du wirst essen und satt werden, da ist es. Es wird dir gut gehen. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Gott meint es gut mit den Menschen. Gott hat es gut mit Israel gemeint. Aber er wollte auch dem Volk helfen, dass sie verstehen, dass sie lernen, dass sie Demut lernen. Vers 11, hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Da ist es dieses Vergessen. Indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Da habe ich auch kurz gestaunt. Also Gott vergessen, ich dachte, Gott vergessen heißt nicht mehr zu wissen, dass es ihn gibt. Aber Gott vergessen bedeutet, seine Gebote nicht mehr zu halten. Und jetzt mit dem anderen, mit Vers 6 verbunden, Gott zu vergessen bedeutet nicht mehr den Weg zu gehen, den Gott geht. Was dann bedeuten würde, jetzt so ganz schlicht und kindlich gedacht, wenn ich nicht mehr denselben Weg mit jemandem gehe, dann sehe ich ihn auch nicht mehr. Dann kann ich auch nicht mehr mit der Person reden. Dann haben wir auch nichts mehr gemeinsam. Oder anders formuliert, wir haben einander vergessen. Das ist ganz, ganz erstaunlich, ganz, ganz schlicht. Man vergisst Gott, wenn man nicht denselben Weg geht, wie Gott geht. Und den Weg, den Gott geht, den hat er formuliert in seinen Geboten. Damit wir ihn auch gehen können. Und Mose sagt, hüte dich nicht zu vergessen. Das ist so diese, so deutlich ist, man könnte es ja auch negativ deuten und sagen, Mose, was ist denn mit dir? Hast du irgendein Problem? Immer dieses vergiss nicht, du dramatisierst, du problematisierst, du machst es viel schwieriger, als es ist. Man kann es aber auch sehen als die Fürsorge eines Leiters, von dem, der sie 40 Jahre lang begleitet hat, der sich um sie sorgt, der weiß, ich werde nicht mit rüberziehen in das Land Kanaan, ich bleibe hier, ich werde hier sterben, sie werden gehen, hoffentlich gehen sie den Weg mit Gott. Und er sagt, vergisst bitte Gott nicht, indem ihr seine Gebote, seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst, und schöne Häuser baust und bewohnst, und deine Rinder und deine Schafe sich mehren, und dein Silber und Gold sich mehren, und alles, was du hast, sich mehrt, und dass dann nicht dein Herz sich erhebt, Gegenteil von Demut, und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Und zunächst mal habe ich es so drüber gelesen, aber wie gesagt, dadurch, dass wir nicht nur die Rede hören, sondern sie auch lesen können, habe ich mir gedacht, ja schau mal an, das baut sich ja so richtig auf. So von den Grundbedürfnissen an, bis man immer mehr hat. Erstmal, dass man was zu essen und zu trinken hat und satt wird. Und wenn man das mal erledigt hat, dann baut man sich Häuser. Schöne Häuser und man bewohnt sie. Wenn man das hat, dann mehrt sich nochmal der Reichtum. Rinder und Schafe, heute wären es vielleicht Autos oder was weiß ich, was wir dann alles uns anschaffen. Silber und Gold, also noch mehr Reichtum. Und dann sagt er, alles, was du hast, sich mehrt. Also so die Maslow'sche Pyramide so, obwohl sie damals nicht so benannt wurde. steigt er so hinauf mit ihnen und sagt, pass auf, erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt, vierter Schritt, wenn alles um dich herum sich mehrt, vergiss nicht, erhebe dich nicht. Erhebe dich nicht und vergesse den Herrn nicht. Vergiss nicht, dass du nicht vom Brot allein lebst. Und da merke ich so, dass dieses Demütigen, was mich am Anfang erschrocken hat, und dieses Prüfen, der Versuch Gottes ist, dem Volk beizubringen, in dem Fall durch Mangel, hey, es geht um mehr. Es geht um mehr als nur um Essen, Häuser, Rinder, also Güter, Silber und Gold, wertvolle Güter oder noch was weiß ich, was man sonst noch mehren kann. Vergiss nicht. Und dann fährt er ja fort in Vers 14, dass du den Herrn, deinen Gott vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte, der dir doch Gutes getan hat, der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist, der dir Wasser aus dem Kieselfelsen hervorbrachte, der dich in der Wüste mit Mann speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen und um dich zu prüfen. Da kommt es wieder. Vergiss doch den nicht, der dir Gutes getan hat auf dem Weg, nur weil es dir jetzt gut geht. Wie schafft man das? Könnte man es auch anders formulieren. Wie schafft man es, dass Menschen Gott nicht vergessen? Wie soll das gehen? Ohne dass man die Person dazu zwingt, sich zu erinnern, sondern dass sie das gerne macht. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und nicht dich gedrungen fühlen oder gezwungen fühlen, bei ihm zu sein. Vers 16, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit er dir am Ende wohltue. Und da kommt es. Deswegen ist es wichtig, weiterlesen, den Kontext beachten, die gesamte Geschichte beachten, weil hier kommt es durch, damit es dir am Ende wohl, damit er dir am Ende wohltue und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Und das ist, glaube ich, die Grundspannung für das Volk damals, aber auch für Menschen heute oder wann auch immer. Diese Spannung zwischen, ich bin es, ich habe doch gesät, ich habe doch geerntet, ich habe das Brot gebacken, ich habe den Tisch gebaut, ich habe das Haus gebaut, ich habe die Rinder mir gezüchtet, ich habe das Gold ausgegraben, ich bin es, es ist meine Kraft. Ich habe mir das Vermögen geschaffen, ich bin es. Und Gott sagt, nein. Demut. Wie kann ich dir helfen, demütig zu sein? Und zu verstehen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Das ist die Grundfrage, um die es auch dann bei der Schöpfung ging, im Garten Eden ging. Woher kommt Leben? Von Gott? Nee, wieso? Ich pflück doch die Frucht vom Baum des Lebens. Ich bin es. Und dann die Schlange sagt, nee, keineswegs werdet ihr sterben. Leben ist in euch. Ihr seid der Anfang. Es gibt keinen Gott. Und das Ringen von Gott mit dem Volk, dass das Volk das versteht, das Ringen jetzt von Mose mit dem Volk in seiner Rede, dass sie sagen, dass sie verstehen, nein, er gibt dir Kraft. Gott gibt dir Kraft, dieses Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Gott hält hier ein Wort, ein Versprechen. Ein Versprechen, das er vor Jahrhunderten gegeben hat. Ein Versprechen, das er ganz am Anfang den Menschen gegeben hat, nämlich, ich segne dich. Und diesen Segen will er aufrechterhalten. Und es wird geschehen, wenn du jeden Herrn, deinen Gott, vergisst, da ist es wieder, und anderen Göttern nachläufst und ihnen dienst, und dich vor ihnen niederwirfst. Und ich dachte mir, das kommt eigentlich durch diese Pyramide. Essen, satt werden, Häuser bauen, Güter anschaffen, Silber und Gold, mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Irgendwann führt es zu Göttern. Wenn nicht dann das Essen oder die eigenen Güter und das Gold mein Gott ist. Aber letztendlich werfen wir uns ja auch vor diesen Dingen nieder, wenn sie uns ergriffen haben. Und wenn wir nicht wissen, woher sie kommen, woher die Kraft für all das kommt. Wenn du dich vor ihnen niederwirfst, so bezeuge ich heute gegen euch. Da kommt Mose nochmal so richtig durch. Es ist ja nicht Gott, der das sagt. Mose sagt, so bin ich heute der Zeuge. Bin ich heute Zeuge gegen euch, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet. Pah. Ist natürlich nicht leicht, das zu hören. Ist nicht leicht, das zu hören. Wenn du diesen Weg gehst, dann wirst du sterben. Aber in manchen Augenblicken ist vermutlich diese Ehrlichkeit notwendig, fast wie so eine Diagnose beim Arzt. Herr so und so oder Frau so und so, wenn Sie diesen Weg weiter so machen, wenn Sie diesen Weg weiter so gehen, wenn Sie weiter so leben, dann werden Sie sterben. Was soll ich sagen? Soll ich Sie anlügen? Soll ich so tun, als wäre es anders? Soll ich unehrlich sein? Geht nicht. Wenn Sie diesen Weg gehen, dann werden Sie sterben. Dann werdet ihr ganz gewiss umkommen, wie die Nationen, die der Herr vor euch umkommen lässt, so werdet ihr umkommen, dafür, dass ihr nicht auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, hört. Und da ist es. Da ist es eigentlich anders formuliert. Wenn du den Weg Gottes nicht gehst, dann wirst du sterben. Wenn man nicht den Weg geht, den Gott geht, das ist der Weg des Lebens, dann wird man sterben. Es ist natürlich nicht leicht, sowas zu hören. Und auch hier ist es nicht leicht, zusammenzuzucken und Angst zu haben. Aber immer wieder, wenn man an so einen Punkt kommt, es geht um die Geschichte. Von Anfang an. Aber auch die Geschichte mit den einzelnen Menschen. Abraham, Isaak, Jakob, Josef, das Volk Israel. Und dann letztendlich auch die persönliche Geschichte. Gott ist ein Gott des Lebens. Der will, dass es dem Menschen gut geht, damit er dir wohl tue. Damit er dir wohl tue. Das ist das Ziel. Wenn wir aber unseren eigenen Weg gehen, einen Weg, der nicht zum Leben führt, dann werden wir irgendwann sterben. An dieser Stelle werden wir in der nächsten Episode weiterlesen, Mose weiter zuhören, mit dem Volk mithören und das, was wir hören, auf unser Leben übertragen. Was ich für mich mitnehme, was ich Ihnen zuspreche, Gott will, dass es Ihnen gut geht und dass Sie leben. Gottes Segen Ihnen. Bis zum nächsten Mal.